Wir kommen zum Hörspiel und zu unserer Reihe vor 50 Jahren, meine Damen und Herren. Wolfgang Weyrauch, Schriftsteller, Lyriker, Dramaturg und Lektor, um nur einige der Berufe zu erwähnen, die für ihn eher Berufung waren, hätte in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert. Als Hörspielautor zählte Weyrauch zu den innovativen, experimentierfreudigen, kritischen, politisch engagierten Autoren. Er wandte sich strikt gegen sogenannte Deutschtümelei und eine Dichtung mit Gemütsnebeln. Sein Bestreben war, eine neue deutsche Literatur zu begründen und die Entnazifizierung der Sprache. 1962 wurde ihm für Totentanz der renommierte Hörspielpreis der Kriegsblinden verliehen. Heute hören Sie eines seiner berühmtesten frühen Hörspiele und anschließend ein Gespräch mit dem 1980 verstorbenen Schriftsteller.
Vor dem Schneegebirge. Ein Hörspiel von Wolfgang Weyrauch. Musik Rolf Unkel, Regie Otto Kurt als Gast.
Ich spiele mein Banjo. Aber heute Nacht spiele ich nicht so wie sonst. Hoffentlich merkt es der Chef nicht, sonst wirft er mich aus der Kapelle raus. Ich spiele mein Banjo. Ich weiß nicht was. Ich bin ganz außer mir. Ich habe, glaube ich, meine 5 Sinne nicht zusammen. Es ist ja auch zu viel für ein junges Mädchen. Was? Am liebsten möchte ich in den Wald hinauslaufen, heraus aus dem Saal. Aber nicht in den Wald vor der Stadt mit den Ausflugslokalen und Aussichtstürmen, sondern in den Wald, wie ich ihn mir vorstelle. In den Wald der Wälder, der nie mehr aufhört und aus dem man nie mehr fliehen kann. Wenn ich in seiner Tiefe wäre, würde ich mir mein Grab schaufeln. Dann würde ich hineinkriechen und darauf warten, dass der Wald und seine Moose und Pilze mich zudecken.
Ich weiß nicht was.
Was ist das? Eben hat noch jemand gesagt, ich bin, ich weiß nicht was. So ein Mann. War es einer von den Kollegen? Ach was. Die dudeln bloß so vor sich hin. Nein. Ich weiß, wer es war. Josef war es. Er hat erraten, dass ich ihn nachher anrufen werde, wenn wir eine Pause machen. Er hat Sehnsucht nach mir. Wir haben uns 4 Monate lang nicht gesehen. Und er ist 5000 Kilometer von mir entfernt. Er denkt an mich, wie ich an ihn denke. Obwohl er immer ganz kaputt ist, wenn er aus dem Büro kommt. Er denkt so sehnsüchtig an mich, dass seine Gedanken wie die Sätze eines Ferngesprächs zu mir kommen. Ich habe es auch nötig. Ich bin so allein.
Ich habe einen Moment lang Ruhe.
Wenn Josef nicht bei mir ist, habe ich bloß noch mein Banjo.
Einen einzigen Moment. Ich habe einen Moment lang Ruhe. Einen einzigen Moment. Denn gleich wird etwas passieren, was noch viel entsetzlicher ist als alles, was bis hier passiert ist.
Wer redet dann nur? Josef ist es nicht. Ich kenne doch seine Stimme. Oder habe ich vergessen, wie er spricht? Was redet er auch für ein Zeug zusammen? Wenn es wirklich Josef ist, den ich da höre, hat er etwas Entsetzliches erlebt. Aber was? Ich will es wissen. Am besten wäre es, ich stünde augenblicklich auf und ginge zur Telefonzelle hinter der Bar und riefe Josef an. Ich müsste ihm ja auch noch erzählen, was ich heute in einem Buch gelesen habe, bevor ich in den Tanzpalast ging. Das hat mich ganz verrückt gemacht. Ich las von einem Heiligen, den die Leute hinter dem Schneegebirge gefoltert hatten. Aber dann ließen sie ihn wieder frei und der Heilige kam in die Stadt zurück. Die Leute hinter dem Schneegebirge hatten ihn entsetzlich zugerichtet. Sie hatten ihm Arme und Beine abgehackt und sie hatten ihm die Augen ausgestochen. Trotzdem segnete er die Menge. Er segnete sie mit den Augenlidern.
Ich bin der letzte Mensch.
Du irrst dich. Es sind noch viele außer dir da. Zum Beispiel ich bin noch da. Ein Mädchen. Banjo-Spielerin in einer kleinen Tanzkapelle. Hörst du mein Banjo? Ich spiele nicht gut, das weiß ich. Aber das macht nichts. Meine Kollegen spielen auch nicht besser als ich. Sie merken gar nicht, dass ich mich mit dir unterhalte und dass ich angefangen habe, bloß für dich Banjo zu spielen. Der Schlagzeugmann singt seine dummen Liebeslieder, der Klavierspieler ist ganz betrunken und der Geiger denkt bloß daran, dass es bald 4 Uhr nachts ist und dass er nach Hause gehen und schlafen kann. Leider weiß ich nicht, wer du bist. Bist du mein Freund? Oder bilde ich mir bloß ein, dass ich mich mit jemandem unterhalte? Aber eigentlich kann man das, was wir reden, keine Unterhaltung nennen. Du sagst etwas und ich sage etwas ganz anderes. Deine Sätze und meine Sätze haben noch gar keinen Zusammenhang. Ich fände es hübsch, wenn du mir auf meine Fragen antworten würdest. Wer bist du? Bist du vielleicht jemand, dem es so schlecht geht, dass seine Gedanken die Gedanken meines Freundes Josef verdrängt haben?
Ja.
Vielen Dank, dass du mir endlich richtig geantwortet hast. Josef wird es mir nicht übel nehmen, dass ich mich jetzt mit dir statt mit ihm in Gedanken unterhalte.
Nein.
Ich rufe ihn ja nachher sowieso an. Er ist ein guter Mensch und wir lieben uns.
Mich liebt keiner. Mich kennt keiner.
Was ist los mit dir? Was hast du Entsetzliches erlebt? Wovor hast du Angst?
Ich habe keine Zeit, es dir zu erzählen.
Das musst du aber, sonst kann ich dir nicht helfen.
Du kannst mir nicht helfen, du sollst mir nicht helfen. Du sollst dir bloß anhören, was ich sage. Du sollst es gewissermaßen in Gedanken mitstenografieren. Hast du mich verstanden?
Sicher. Aber wieso bist du ausgerechnet auf mich verfallen?
Ich habe mir gedacht, Kitterin, du musst jemanden finden, der genauso wie du selber an irgendetwas denkt, das tausende von Kilometern entfernt ist. Du kannst ihm dann zurufen, was passiert ist. Er kann es dann allen anderen mitteilen, die noch leben, damit sie sich darauf vorbereiten, bevor es zu ihnen kommt.
Was?
Das Schneegebirge.
Was für ein Schneegebirge? Ach, das, wovon ich heute Mittag gelesen habe.
In diesem Moment befinde ich mich, Leutnant Kitterlin, nein, Kapitän Kitterlin. Denn die Zentrale hat mich wegen außerordentlicher Verdienste um außerordentliche Begebenheiten befördert, bevor die Verbindung mit ihr abriss.
Wo befindest du dich?
Vor dem Schneegebirge, das die Grenze ist zwischen dem Staat der Andern und unserem Land.
Das Schneegebirge kommt nicht zu uns.
Wieso nicht?
Es ist am Ende der Welt.
Die Welt ist so klein wie dein Gedanke.
Davon verstehe ich nichts. Ich spiele mein Banjo.
Desto schlimmer.
Mein Banjo ist groß.
Das Schneegebirge ist ungeheuer groß. Und der Bergwall auf unserer Seite ist auch ungeheuer groß. Ich befinde mich im Blockhaus der Grenzwache Schneegebirge. Ich beobachte die Gletscher durch den Seeschlitz. Bloß mit den Augen. Mein Fernglas kann ich nicht benutzen.
Warum nicht, Kitterlin?
Weil das Glas der Linse geschmolzen ist.
Wodurch?
So fing alles an. Vor 24 Stunden war noch alles normal. Damals habe ich ins Wachbuch geschrieben, dass alles normal ist. Aber damals habe ich auch schon in mein Tagebuch geschrieben, dass ich dem Frieden nicht traue.
Sage mir, was du ins Wachbuch geschrieben hast.
Ich sage es dir. Und du merkst es dir, Mädchen.
Ich merke es mir. Und ich spiele auf meinem Banjo dazu. Kidele, zu allem, was du sagst, spiele ich auf meinem Banjo. Für dich, Kidele. Und immer höre ich dir zu.
Höre. Vor 24 Stunden schrieb ich ins Wachbuch geheim. Standort Grenzwache Schneegebirge. Datum 15.03.1954. Uhrzeit 24 Uhr. Lagebericht. Abschnitt Schneegebirge. Keine Begebenheiten. Abschnitt Bergwald. Keine Begebenheiten. Grenzwache Schneegebirge. Geräte. Diktaphon, Fernglas, Funkgerät, Horchgerät, Radio, Schneetyp, Telefon. Geprüft. In Ordnung. Waffen. Geprüft. In Ordnung. Verpflegung. Geprüft. In Ordnung. Besetzt mit. Ein Offizier, 3 Mann. Geprüft. In Ordnung. Temperatur minus 30 Grad. Windstärke, Windstille. Windrichtung, keine. Bewölkung, keine. Niederschläge, keine. Zwischenbericht, nicht erforderlich. Unterschrift, Kitterlin, Leutnant,
geheim. Und was hast du in dein Tagebuch geschrieben, Kitterlin?
In mein Tagebuch habe ich geschrieben.
Es ist verboten, auf Grenzbachen Tagebücher zu führen. Wenn schon, ich mache, was ich will. Mir ist auch nicht geheuer. Ich bin erst seit 8 Tagen auf der Wache. Ich bin die Ablösung. Ich war noch nie auf einer Grenzwache. Der Sergeant und die 2 Männer sind alte Hasen. Ich kann mit ihnen nichts anfangen und sie können mit mir nichts anfangen. Wenn wir uns außerdienstlich unterhalten, ist das folgendermaßen...
Haben Sie eigentlich die von drüben schon einmal gesehen?
Nein.
Nie?
Nie.
Ihr auch nicht?
Höchstens Jäger. Die sind nicht von drüben.
Woher denn?
Weiß nicht. Sie sind auch keine von uns.
Wer sind Sie denn?
Das weiß keiner. Vielleicht sind Sie vom letzten Krieg übrig geblieben. Reste der Bevölkerung von dem Land, das wir und die anderen aufgeteilt haben.
Habt ihr mit ihnen geredet?
Nein. Wir haben sie bloß von fern gesehen.
Oder wir haben bloß die Geräusche von ihren Schneeschuhen gehört.
Oder wir haben bloß die Spuren von ihren Schneeschuhen gesehen.
Oder wir unterhalten uns so.
Ist eigentlich schon einmal einer von euch im Schneegebirge gewesen?
Nein, es ist verboten.
Ich weiß, aber es gibt keine Grenzziehung.
Trotzdem gibt es eine Grenze. Jeder Gletscher des Schneegebirges gehört den anderen und jeder Baum des Bergwaldes gehört uns.
Es wäre wichtig, wenn wir erfahren würden, was die da drüben treiben.
Wir wissen es.
Was wir wissen, ist veraltet.
Da drüben ändert sich
nichts. Oder
nicht.
So.
Bist du verheiratet?
Nein.
Ich auch nicht. Ich möchte wissen, wie viel Kilometer das nächste Mädchen entfernt ist.
In den Grenzstädten sind keine Mädchen.
Überhaupt keine?
Solche nicht.
Verrückt.
Ich finde es richtig.
Hörst du mein Banjo, Kiderin?
Ja.
Was macht das Schneegebirge?
Nichts. Pass auf, Mädchen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie lange wir uns so gemütlich unterhalten können. Plötzlich passiert hier etwas und dann kann ich deine Fragen nicht mehr beantworten. Dann kann ich bloß noch vor mich hinreden, was ich sehe und höre.
Ich nehme es auf. Du kannst dich darauf verlassen.
Aber noch ist es nicht so weit. Ich lese dir weiter vor, was ich ins Wachbuch geschrieben
habe. Geheim. Standort Grenzbacher Schneegebirge. Datum, siehe Lagebericht. Uhrzeit, 8.05 Uhr. Zwischenbericht. Registrierung von 2 außerordentlichen Begebenheiten. Erstens Temperaturschwankung. Zweitens Himmelserscheinung. Zu 1. Um 7.45 Uhr minus 30 Grad. Um 7.49 Uhr plus 1 Grad. Um 7.51 Uhr minus 30 Grad. Zu 2. Gleichzeitig 2 Minuten dauerndes überhelles Licht, das alles Sichtbare ausnahmslos mit einem giftgrünen Schimmer überzieht. Zusätzliche Bemerkung. A. Vermutet Zusammenhang zwischen außerordentlichen Begebenheiten zu 1 und 2. B. Schimmer der Himmelserscheinung überzieht alles wie mit Glasur, aber Glasur ist keine Glasur, sondern sieht bloß so aus. C. Alle Glasteile an Glockhaus und Geräten geschmolzen. Funkentelegrafische Durchgabe des Zwischenberichts an Zentrale. Um 8.10 Uhr vollzogen. Unterschrift, Kiderlin, Leutnant, Gerhard.
Und ins Tagebuch habe ich geschrieben.
Keiner darf lesen, was ich hier schreibe. Ich bin allein. Das Sergeant und ein Mann sind auf dem Kontrollgang. Ein Mann schläft, ich wache. Ich bin ein einfacher Mann. Aber ich mache mir so meine Gedanken. Vielleicht werden eines Tages meine Gedanken, die ich in mein Tagebuch schreibe, so wichtig sein, dass alle sie lesen müssen. Falls sie dann noch lesen können. Inzwischen hat die Zentrale 4-mal angerufen. Ich habe den Herren an ihren weißen Telefonen nichts anderes sagen können, als was ich ihnen schon durchgefunkt habe. Die Temperaturschwankung und die Himmelserscheinung von vorhin werden sich fortsetzen. Sie werden schlimmer und immer schlimmer werden. So etwas gibt es nicht bloß einmal und dann ist es für immer vorbei. Ich glaube auch nicht, dass Naturkatastrophen daran schuld sind. Wenn eine Naturkatastrophe die Ursache war, dann hatten bei der Naturkatastrophe Menschen ihre Hand im Spiel. Wer?
Wir nicht.
Also die anderen hinter dem Schneegebirge. Obwohl es verboten ist, bin ich aus dem Blockhaus herausgelaufen, nachdem ich alles festgestellt und durchgegeben hatte. Ich habe wie verrückt nach dem Sergeanten geschrien. Ich habe mir eine Blöße damit gegeben.
Was
egal.
Halten Sie davon?
Wenn der Herr Sergeant die Achtung vor mir verloren hat, werde ich sie ihm schon wieder
nicht
beibringen. Ich habe ihn gefragt.
Haben Sie keine eigene Meinung?
Nein!
Die Soldaten, die hinter dem Schneegebirge leben, haben auch keine eigene Meinung.
Ich beobachte, stelle fest und melde.
Sie sind angesteckt.
Ich tue meine Pflicht.
Ich warte, Mädchen.
Worauf?
Auf das Ende.
Auf was für ein Ende?
Auf das Ende von allem. Auf das Ende der Grenzwache Schneegebirge. Auf mein eigenes Ende. Ja, und auf das Ende von dir warte ich auch. Das Böse hat angefangen. Es wird fortsetzen, was es angefangen hat. Es wird nicht eher aufhören, als bis es alles aufgefressen hat.
Was kann man dagegen machen?
Ich weiß es nicht.
Du tust so, als ob es nichts Gutes mehr auf der Welt gäbe. Ist unser Gespräch nichts Gutes? Ist die Liebe zwischen Josef und mir nicht gut? Ist mein Banjo, das ich für dich spiele, nicht gut? Ist es nicht gut, dass du auf deinem Posten bleibst, obwohl du weißt, dass jeden Moment etwas passieren kann, was dir das Leben kostet?
Gut ist bloß das, was für die anderen gut ist.
Ist unser Gespräch nicht für die anderen gut?
Kann sein.
Übrigens, Kirillin, du erzählst immer bloß von dir. Vorhin aber hast du erzählt, dass eure Wache mit einem Offizier und 3 Mann besetzt war. Was ist aus den 3 geworden?
Tot.
Um Gottes Willen.
Erschossen.
Von wem?
Von mir.
Warum?
Immer hübsch der Reihe nach, Mädchen. Zuerst kamen die Tiere.
Was für Tiere?
Die Tiere des Schneegebirges. Und viele andere auch. Ich lese dir aus dem Wachbuch vor.
Standort Grenzwache Schneegebirge. Datum 15.03.1954. Uhrzeit 12 Uhr. Lagebericht. Abschnitt Schneegebirge, keine Begebenheiten. Alarm. Unterbrechung der Eintragung des Lageberichts in das Wachbuch. Telefonische Durchgabe eines Zwischenberichts an Zentrale. 12:02 Uhr. Alarm. Unterschrift Doppelpunkt Kitterlin Leutnant Punkt Geheim.
Um 12:04 Uhr rief mich die Zentrale an.
Hier Zentrale, was ist los?
Mit wem spreche ich?
Mit dem Geist des Schneegebirges.
Quatsch.
Übergeschnappt, Leutnant?
Keine Zeit für Umgangsform, Zentrale. Mit wem spreche ich?
Montagskommandeur.
Kennwort?
Gletscher.
Kennnummer?
7.
Um 12:02 Uhr erschien auf dem Kamm des Gletschers, der sich genau gegenüber der Grenzwache Schneegebirge befindet, eine Gemse.
Na und?
Innerhalb von einer halben Minute kamen viele 100 Tiere über den Kamm.
Gemsen?
Hirsche, Rehe, Haustiere, Singvögel, Raubvögel, Löwen.
Löwen? Reif für Ablösung, Leutnant.
Es kamen auch hunderte von Schlangen, Ratten und so weiter. Eine Minute später waren es nicht mehr Hunderte, sondern Tausende. Insekten kamen so viele, dass ich zeitweilig die Tiere nicht mehr sehen konnte, die den Gletscher herunterliefen.
Wo ist das ganze Viehzeug geblieben?
Entweder rings um die Wache krepiert oder ins Innere des Bergwalls geflohen.
Was halten Sie von dem ganzen Kielernen?
Es wird böse, Kommandeur.
Angst?
Ach wo, aber...
Aber?
Mit den Tieren fängt es an. Und mit den Menschen geht es weiter. Tiere haben einen besseren Instinkt als Menschen. Deshalb fliehen sie zuerst. Die Menschen kommen hinterher.
Machen Sie keine Witze.
Ich bin so ernst, wie es sich für den Chef einer Grenzwache gehört.
Wovor sollten Sie fliehen?
Vor den Ursachen der Temperaturschwankung und der Himmelserscheinung. Und vor sonst noch etwas.
Vor was denn noch?
Ich weiß es nicht. Die Flüchtlinge werden es berichten.
Weltgeschichtlicher Moment, Kiederlin.
Ich fürchte.
Na gut. Von jetzt an Diktaphon auf Zentrale umschalten, Kiederlin. Wir nehmen auf. Wenn wirklich Flüchtlinge kommen, verhören und Aussagen protokollieren.
Was soll ich mit den Flüchtlingen anfangen?
Das Innere des Landes.
Bitte Verstärkung.
Verstärkung zugesichert.
Brauche Genehmigung, nicht Zusicherung.
Genehmigt, Kapitän Kiederlin.
Brauche Verstärkung, nicht Beförderung, Kommandeur.
Erstes Verstärkungskommando wird um 13 Uhr in Marsch gesetzt. Zufrieden?
Ja. Bitte Disziplinlosigkeit zu entschuldigen.
Schon gut.
Und kam die Verstärkung?
Nein.
Warum nicht?
Ich habe seit dem Gespräch mit der Zentrale, das ich gleich nach Beendigung in mein Tagebuch eingetragen hatte, nichts mehr von den Herren an den weißen Telefonen gehört.
Sie haben dich im Stich gelassen.
Vielleicht kam sie nicht mehr durch.
Ich lasse dich nicht im Stich, Kiederlin. Höre mein Banjo. Es spielt für dich.
Achtung!
Was ist, Kiederlin?
Es ist soweit.
Was?
Das Schneegebirge bewegt sich. Die Gletscher bleiben nicht auf ihrem Fleck. Sie marschieren auf die Wache los.
Kiederlin, sei vernünftig. Kiederlin, du träumst. Das ist nicht wahr, was du sagst.
Nein! Es ist nicht wahr. Ich habe gelogen.
Du hast dich geirrt.
Ja. Ich habe immer darauf gewartet. Und plötzlich habe ich geglaubt, dass das da ist, worauf ich gewartet habe. Ich war ganz verrückt, entschuldige.
Du brauchst dich nicht zu entschuldigen.
Ich kann hier im Blockhaus die Hand nicht vor den Augen sehen. Ich kann kein Licht machen. Alles ist kaputt. Aber auch wenn ich noch Licht machen könnte, würde ich es nicht tun. Ich dürfte es nicht. Ich weiß ja nicht, wer nach den fliehenden Tieren und nach den fliehenden Zivilisten kommt. Vielleicht die Soldaten der Staatshinter im Schneegebirge. Sie dürfen die Grenzwache Schneegebirge nicht sehen. Mindestens dürfen sie sie erst im letzten Moment sehen. Ich bin der letzte Posten. Ich bin der letzte Augenzeuge. Ich bin der letzte Berichterstatter.
Komm, Liebste, sei ruhig. Höre das Banjo. Das Banjo ist die Liebe des einen zum anderen.
Ich bin noch so allein. Das letzte Wesen, das bei mir war, war die Ziege.
Was für eine Ziege?
Eine Ziege, die aus dem Staat hinter dem Schneegebirge geflohen war. Ich holte sie in die Wache hinein. Jetzt lebt sie auch schon längst nicht mehr.
Wann starb sie?
Als keine Flüchtlinge mehr kamen, sah ich nach ihr. Da war sie schon tot.
Woran ist sie gestorben?
An Entkräftung, an der Temperaturschwankung, an der Himmelserscheinung mit ihrem grünen Schimmer, an den anderen Ereignissen, von denen die Flüchtlinge erzählt haben. Ich weiß es nicht.
Was haben die Flüchtlinge alles erzählt?
Ich habe die ersten Verhöre ins Wachbuch geschrieben. Dann konnte ich es nicht mehr. Es kamen zu viele. Von dem vierten Verhör an habe ich bloß noch das Wichtigste aufgeschrieben. Dann noch das nicht mehr.
Warum nicht?
Das Papier ging mir aus. Ich habe meine Fragen und Ihre Antworten noch auf dem Diktaphon aufgenommen. Ich habe sie auch dann noch aufgenommen, als das Diktaphon schon längst nicht mehr funktionierte. Das habe ich aber erst später gemerkt. Als das Papier zu Ende war und als das Diktaphon nicht mehr funktionierte, habe ich die Verhöre in meinen Kopf geschrieben.
Was hat der erste Flüchtling gesagt?
Etwa folgendes.
Verstehen Sie mich?
Ja.
Können Sie sich in unserer Sprache unterhalten?
Ja.
Wie kommt das?
Ich bin ein alter Mann. Ich bin an der Grenze geboren. Ich habe euch Felle verkauft, als der Krieg noch nicht alles vernichtet hatte.
Wie alt sind Sie?
Ich glaube, 80.
Genau, bitte?
Ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nichts mehr.
Seit wann?
Seit dem Feuer.
Was für ein Feuer?
Ich weiß es nicht.
Haben Sie Angst?
Ja.
Vor mir brauchen Sie keine Angst zu haben.
Deshalb bin ich zu Ihnen gekommen.
Dann fiel er tot um.
Warum?
Ich weiß es nicht. Vielleicht hat ihn das Feuer schon längst ausgedacht. Aber es wirkt erst später.
Was hast du mit der Leiche gemacht?
Ich habe sie in einem Gletscherstück konserviert. Die Zentrale hätte sie untersuchen können, wenn alles vorbei gewesen wäre. Dazu ist es jetzt zu spät.
Nein, Gideon. Es wird noch alles gut. Hörst du mein Banjo? Es singt, dass noch alles gut wird.
Du meinst es gut, Mädchen. Aber es wird nicht mehr gut. Höre dir an, was ich in mein Tagebuch geschrieben habe, nachdem ich den ersten Flüchtling erledigt hatte. Es ist die letzte Eintragung in mein Tagebuch.
Ich habe mich geirrt. Heutzutage kann man sich nicht einmal mehr auf das Böse verlassen. Jetzt sind schon 30 Minuten vergangen, aber es sind keine Flüchtlinge mehr gekommen.
Dann aber kamen ganze Massen. Das Verhör des zweiten Flüchtlings war kurz.
Berichten Sie?
Ich verweigere die Aussage.
Das Verhör des dritten Flüchtlings war wieder etwas länger. Ich hatte mir eine Reihe von Fragen zurechtgelegt. Ich stellte sie jedem Flüchtling. Allerdings bloß so lange, bis ich feststellte, dass ich die Flüchtlinge nicht mehr verstand, genauso wie sie mich nicht mehr verstanden. Sie waren aus zu weit entfernten Gegenden des Staats hinter dem Schneegebirge gekommen. Sie sprachen fremde Sprachen.
Lies mir das Verhör des dritten Flüchtlings vor.
Berichten Sie?
Ich habe alles vergessen.
Wie heißen Sie? Wie alt sind Sie? Was haben Sie für einen Beruf? Wohnten Sie vor Ihrer Flucht?
Sind Sie geflohen?
Warum sind Sie geflohen?
Was haben Sie auf Ihrer Flucht erlebt?
Was haben Sie von anderen Flüchtlingen über Ursachen und Umstände Ihrer Flucht gehört?
Ich weiß nicht was.
Was Sie mir nicht freiwillig sagen, werden Sie bei einem zweiten Verhör in der Zentrale sagen müssen.
Müssen?
Müssen.
Ihr seid genauso wie die bei uns.
Was hast du darauf geantwortet?
Nichts.
Warum nicht?
Weil es stimmt. Weil es fast stimmt. Wenn wir so weitermachen, sind wir bald genauso weit wie die hinter dem Schneegebirge.
Was erzählte der vierte Flüchtling?
Ich brachte ihn kaum dazu. Er hatte solche Angst. Er und Sie alle. Sie alle hatten bloß Angst und sonst nichts. Sie hatten Angst vor denen, die die Katastrophen verursacht hatten. Sie hatten Angst vor den Katastrophen, die sie erlebt hatten. Und sie hatten Angst vor den Katastrophen, die noch kommen würden. Sie waren vor Angst halb irre. So erzählte der vierte Flüchtling.
Alles zitterte wie Espenlaub.
Ja.
Ich war in einen Wald geflohen, weil ich glaubte, dass es im Wald nicht so schlimm sein könnte wie in der Stadt. Es ging auch alles ganz gut.
Ja.
Bloß, es zitterte alles.
Ja.
Nicht nur das Espenlaub zitterte, das kennt man ja. Nein, auch die Baumrinde zitterte.
Ja.
Das Gras, der Fuchs zitterte, der Hase und die Blindschleiche zitterten,
die
sich zu mir legten und unter mich krochen, weil sie glaubten, dass es bei mir sicherer wäre als woanders. Als ich am anderen Morgen aufwachte, sah ich, dass die Tiere tot waren.
Ja.
Unwillkürlich fasste ich sie an. Da fielen sie in Stücke.
Ja.
Der siebente Flüchtling erzählte.
Ich bin Bauer. Ich machte gerade meine Mittagspause. Da sah ich, dass die Ameisen aufhörten, ihre Wege zu machen. und in ihre Nester liefen. Alle, ohne Ausnahme. Wie auf Kommando. So etwas hatte ich noch nie gesehen. Ich weiß nicht, warum es mir einfiel, es genauso wie die Ameisen zu machen. Jetzt weiß ich es natürlich. Ich lief zu meinem Ziehbrunnen und zwängte mich hinein. Kaum war ich drin, da kam es. Wenn mich einer fragt, was ist denn eigentlich bei dir passiert, kann ich nicht darauf antworten. Ich weiß es nicht. Ich weiß bloß, dass hinterher alles schwarz war. Die Felder, die Wege, das Vieh. Schwarz und verbrannt. Und ganz glatt. Wie Lack.
Der 17. Flüchtling erzählte...
Mit einem Mal war die Überschwemmung da. Es war in der Nacht. Ich weiß nicht, woher die Überschwemmung kam, aus dem Himmel oder aus der Erde. Ein paar Leute haben gesagt, dass die Überschwemmung von ganz weit weggekommen ist. Sie haben gesagt, dass das Meer ein einziges Mal über die Erde geschwappt ist. Ich habe nichts davon gemerkt, ich habe geschlafen. Ich wohne auf einem Hügel. Als ich aber am anderen Tag aufwachte, fand ich mehrere tote Fische am Fuß des Hügels. Fische und weit und breit kein Wasser. Und Fische waren das, wie ich sie noch nie gesehen hatte. Sie waren ganz grün, sie waren rund, kreisrund.
Der 25. Flüchtling.
Bei uns war mit einem Mal Winter, mitten im Sommer. Plötzlich war es minus 15 Grad. Ich ging gerade über einen Platz in der Stadt, wo ich wohnte. Da fiel ein Vogel vor meine Füße. Es war eine Lerche, sie war erfroren. Die Kälte kam von oben aus dem Himmel herunter. Wo die Lerche geflogen war, war es schon eiskalt, als es unten bei uns in der Stadt noch Sommer war. Dann aber wurde es auch in der Stadt rasch Winter. Die Säuglinge erfroren in den Kinderwagen. Eben fassten sie noch nach ihren Bällen aus Zelluloid und dann waren sie schon lila.
Der 33. Flüchtling.
Ich stand am Rand eines großen Platzes und wartete auf das Signal zum Überschreiten des Platzes für die Fußgänger. Da sagte mit einem Mal der ganze Platz weg. Mit allen Autos und Fahrrädern. Mit dem Verkehrsturm. Mit den Schienen der Straßenbahn und mit den Lichtmasten. Ich verstand das gar nicht. Unter dem Platz, da war doch der Schacht der Untergrundbahn. Und darunter war das ganze Kanalisationssystem. Wo war alles hingekommen? Wenn der ganze Platz versackt war, da musste doch alles darunter noch tiefer...
Und der 40. Flüchtling.
Tausende flohen vom Land aufs Meer. Sie nahmen, was sie finden konnten. Boote, Dampfer, Flöße. Aber kaum waren sie auf dem Meer, da kam ein Sturm, wie ihn sicher noch keiner gesehen hat. Das Meer wurde so hoch wie ein Hochhaus. Tausende ertranken, aber Tausende wurden auch gerettet. Und zwar auf eine Weise, von der sicher auch noch keiner gehört hat. Plötzlich nämlich wurde das Meer zu Eis. Der Winter war ein halbes Jahr zu früh gekommen.
Warum redest du nicht weiter?
Aber viele blieben auch am Leben. Ich auch.
Ist etwas passiert? Geht es dir nicht gut? Ich möchte dir so gern helfen. Aber ich kann dir leider nicht helfen. Ich bin so weit von dir weg. Ich kenne bloß deine Gedanken. Das ist alles. Es ist nicht viel, aber es ist mehr, als du vielleicht denkst. Es ist alles. In meinem Banjo ist die ganze Welt enthalten. Hör es dir an, Kiddelen.
Wie heißt du eigentlich, Mädchen?
Amelie.
Amelie. Amelie. Ich konnte eben kaum noch atmen. Ich konnte nicht mehr reden. Ich wollte auch nicht mehr reden. Mir war alles egal.
Das darf nicht sein. Das Schneegebirge darf dir nicht egal sein. Deine Grenzwache darf dir nicht egal sein. Die Nachrichten, die du zu mir rüberdenkst, dürfen dir nicht egal sein. Und ich? Ich darf dir auch nicht egal sein.
Lass. Es ist schon wieder gut. Das heißt, so ganz ist es doch nicht wieder gut. Ich kann...
Was?
Nicht mehr richtig reden. Ich habe keine Luft. Ich habe auch zu stottern angefangen.
Ich merke gar nichts davon.
Ich nehme mich zusammen. Ich glaube, Amelie, ich werde bald sterben. Ich...
Was? Gideon.
Ich werde versuchen, vorher rasch noch alles zu erzählen, was ich erlebt habe, bevor sich unsere Gedanken getroffen haben.
Tu das. Und höre auf mein Banjo.
Ich weiß nicht, wie viele Flüchtlinge insgesamt gekommen sind. Sicher 10.000 oder noch mehr. Wir stellten sie in 10 Reihen auf. Sie standen den ganzen Gletscher voll. Der Gletscher ist 12 Kilometer breit und 9 Kilometer tief.
Eine ganze Weile ging alles ganz gut. Sie waren zu erschöpft. Sie waren zu entsetzt. Aber dann merkten sie, dass die 10.000 und dass wir bloß 4 waren. Die einen von ihnen wanderten einfach an der Wache vorbei ins Innere des Landes. Die anderen verlangten...
Könnt ihr uns nicht in Ruhe lassen?
Wir haben genug von euren
Verhören. Ihr seid auch nicht viel besser als unsere Banditen.
Lieber Mann, euch unsere Füße an. Wir haben keine Schuhe.
Unsere Füße sind erfroren.
Wir haben überhaupt keine Füße mehr.
Wir haben überhaupt nichts mehr.
Ich war ganz hilflos. Die Flüchtlinge hörten zu schreien auf und versuchten, die Wache zu stürmen. Ich befahl den Sergeanten und den Männern.
Es wird nicht geschossen!
Sie hielten sich nicht an meinen Befehl. Sie verstanden ihn nicht. Sie vergaßen, dass es jetzt bloß noch darauf ankam, die Wache intakt zu halten und zu melden. Wenn aber 4 Mann, 10.000 Männer und Frauen und Kinder und Greise durch Schüsse reizen, egal ob die Schüsse über die Köpfe oder in die Köpfe gehen, ist es bald mit den 4 Mann vorbei. Und wenn es mit den 4 Mann vorbei ist, ist es auch mit der Wache vorbei. Und wenn es mit der Wache vorbei ist, ist es auch mit den Meldungen vorbei. Sie entluden die Maschinengewehre an den Schießluken. Ich befahl noch einmal. Besser als 4 Mann, von denen 3 verrückt geworden sind, ist ein Mann, der das Heft in der Hand hat. Und die 3 verrückt gewordenen können ihn nicht auch noch verrückt machen.
Wie ging es aus?
Gut, das heißt für mich gut. Für die Wache ging es schlecht aus. Und da es für die Wache schlecht ausging, ging es für die Zentrale schlecht aus. Und da es für die Zentrale schlecht ausging, wird es für unser Land schlecht ausgehen. Und da es für unser Land schlecht ausgeht, wird es für die ganze Erde schlecht ausgehen. Die Erde ist groß, die Erde ist 1.
Hauptsache, dass es für dich gut ausging, Kiddere.
Im Moment kam ich davon. Der Sergeant und die beiden Männer waren tot. Aber die Flüchtlinge waren davongelaufen. Wahrscheinlich hatten sie die Maschinengewehrsalben zu Tode erschreckt. Ich war jetzt Mutterseelen allein. Ich war so allein, dass ich mit einem Mal merkte, dass ich nichts mehr hörte. Aber ich wusste nicht, warum ich nichts mehr hörte. Zuerst dachte ich, ich hätte mein Gehör verloren. Ich probierte es aus. Ich sagte laut vor mir...
Grenzwache Schneegebirge! Grenzwache Schneegebirge! Grenzwache Schneegebirge! Grenzwache Schneegebirge!
Grenzwache Schneegebirge! Grenzwache Schneegebirge! Grenzwache Schneegebirge! Ich hörte mich reden. Also konnte ich noch hören. Ich ging zum Diktaphon. Ich stellte es ein. Da merkte ich, dass es kaputt war. Einschüsse fand ich nicht, also war es schon länger gestört. Ich hatte keine Zeit, es zu reparieren. Ich musste die Begebenheiten durchtelefonieren oder durchfunken, die noch kommen würden. Aber konnte ich noch telefonieren?
Ja, konntest du noch telefonieren?
Nein, die Verbindung war abgerissen.
Konntest du noch funken?
Nein.
Konntest du noch Meldungen der Zentrale empfangen?
Auch nicht, es war alles aus. Ich weiß nicht, was passiert war. Ich wusste bloß, dass alles aus war.
Nicht alles, Gideon. Wir unterhalten uns. Du hörst mein Banjo.
Ich höre es. Und ich sehe etwas. Das Schneegebirge.
Das siehst du doch immer.
Ja, aber jetzt bewegt es sich.
Du träumst.
Ich träume nicht. Ich melde, dass das Schneegebirge sich bewegt. Ich melde, dass es sich auf die Grenzwache Schneegebirge zubewegt. Es bewegt sich langsam, aber es bewegt sich. Wie grüne Raupen. Grün? Das Eis ist grün geworden. Wenn ich bis 100 gezählt habe, haben die Raupen mich und die Wache erreicht. 1. 2, 3, 4. Wie kann ich bloß verhindern, dass ich verrückt werde? Ich werde ein Lied singen, das hält mich aufrecht. Aber mir fällt kein Lied ein. Es gibt keine Lieder mehr für mich.
Ich weiß eins, Liebste.
Welches?
Ich kann es nicht sagen. Ich muss weinen.
Weine nicht, singe lieber.
Ich kann nicht.
Spiele es auf deinem verfluchten Banjo.
Ich spiele es.
Oh. Schlaf, Kindchen, schlaf. Schlaf, großer Schlaf, ja, schlaf alle, ihr großen 5, 6, 7, 8, 9, für immer einschlafen, nie wieder aufwachen, 10, 11, 12, schlaf, 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 einfach nie wieder auf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, wenn ich jemanden wüsste, der an mich denkt, würde ich ihm jetzt einen Abschiedsbrief schreiben, aber ich weiß keinen, 21, 22, ich habe bloß noch mich selber, was ist das?
Viel, Kiddelen, unendlich viel.
Nichts.
gar nichts. 23, 24.
Du bist der Mittelpunkt der Erde, Kiddelen.
26, 27.
Du bist mit dem Schneegebirge allein.
30.
Dort, wo du bist, Kiddelen, sind zwei Dinge. Das ungeheure Schneegebirg und du, der winzige Mensch. Aber der Mensch ist ungeheuer vor dem Schneegebirge. Und das Schneegebirg ist winzig vor dem Menschen.
32, 33, 34, 35, 36,
nicht, 37,
38.
Umarme mich. Sieh her zu mir. Meine Arme sind weit geöffnet. Ich umarme dich, Kiddelen. Und ich umarme meinen Freund Josef. Ich liebe dich wie ihn. Ihr seid ein und derselbe Mensch.
40. Ich zähle. Ich umarme dich nicht, Amelie. Ich umarme den Schatten, den ich werfe. Sonst ist dir nichts, was ich umarmen könnte. Oh. Gott.
Jetzt ist auch der Schatten nicht mehr da.
Warum nicht?
Das Schneegebirge ist über mir. Ich habe nicht bis 100 zählen können. Es ist ganz grün. Es ist durchsichtig. Und ich sehe ihm bis auf den Grund.
Was siehst du, Kiddelen?
Nichts. Es ist nichts darin. Das Schneegebirge ist vollkommen leer. Vollkommen leer. Leer. Leer.
Er sagt nichts mehr. Leer. Das war sein letztes Wort. Wird es das letzte Wort von uns allen sein? Ich spiele mein Banjo. Mein Banjo ist kein Musikinstrument mehr. Mein Banjo war eine Antenne. Mein Banjo wird ein Sender sein. Alle Banjos werden Empfänger und Sender sein. Denn jeder Mann ist der letzte Posten vor einem Schneegebirge. Jeder Mann kann winzig oder ungeheuer vor seinem Schneegebirge sein. Aber alle Banjos werden die Schneegebirge schmelzen. Ich spiele mein Banjo.
Wir brachten das Hörspiel Vor dem Schneegebirge von Wolfgang Weyrauch. Die Rollen und ihre Sprecher waren Kiddelen Heinz Reinke, Amelie Elisabeth Opitz, Sergeant Fritz Albrecht, erster Soldat Karl Lange, zweiter Soldat Kurt Haas, Kommandeur Paul Hoffmann, Flüchtlinge Karl-Heinz Bernhard, Egon Clauder, Kurt Condé, Franz Johann Danz, Fred Göbel, Peter Höfer, Rolf Schimpf, Alf Tamin, Walter Thurau. Musik Rolf Unkel. Ton und Schnitt Herbert Kara und Ingeborg Hasse. Regie Otto Kurt als Gast.
Das war eine Produktion des SDR aus dem Jahre 1954. Dieter Hasselblatt, in den 70er Jahren Hörspielleiter des Bayerischen Rundfunks und bekannt für seine munteren Interviews, befragte Wolfgang Weyrauch zu seinem literarischen Werdegang. Das Gespräch wurde im Jahre 1977 aufgenommen.
Nun will ich erzählen von der literarischen Entwicklung vom Jahre 1929 an.
Damals erschien eine erste Erzählung von Ihnen in einer Anthologie von Hermann Kesten.
Hermann Kesten herausgegeben. Die Anthologie hieß 24 neue deutsche Erzähler bei Tiepenheuer.
Damals waren Sie also gerade Anfang 20.
Ja, da habe ich geschrieben in den ersten Monaten des Jahres 29, verschickte sie und sie kam. Ja, sie kam und auch nach Herr Hasselbert, nach einigen Niederlagen, ein halbes Jahr lang war, gab es nur Niederlagen. Zum Beispiel in der Frankfurter Zeitung. Ich lebte in Frankfurt am Main, die meine Geschichten teilweise ablehnten, weil sie zu unanständig seien. Also 1929 haben wir gerade geredet. Nun, dann kam 34, kam das erste Buch heraus, das erste selbstständige Buch.
Dazwischen lag aber das Hörspiel Die Ilsebill, 32.
Ja.
Das war die Geschichte, wo ein Dichter einen Boxkampf gewinnt.
Also,
wenn ich richtig informiert bin.
Ich hab's vergessen. Nicht vergessen habe ich die...
34?
Nein, ja, das sowieso, weil Sie gerade von einem der ersten Hörspiele sprechen, zwei andere erste Hörspiele, nämlich eins hieß Die Furt, das war ein kleines, urgesendet von dem damals so berühmten Friedrich Bischoff.
In Schlesischen Funkstunde.
Ja, richtig. Und dann ein Hörspiel, das ich zusammenschrieb mit Ernst Gläser, Anamasis. Mhm. Also dann kam 34 Mitzeichnungen von Kubin, Gemein bei Rowohlt. Und da heißt ein Absatz in diesem kleinen Buch: Es schien, die unterirdische Welt platze auf und breche ihre unheimlichen Laute aus sich heraus. So wird es einst sein, wenn das Ende nah ist. Es krächzen die Raben, es heulen die Käuze, es flattern die Fledermäuse, es ziehen die Ratten ihren pfeifenden Ton. Das ist so eine Poesie, die ich jetzt nicht und schon bald danach nicht mehr mochte und jetzt nicht mag. Aber immerhin die Angst, die immer wieder vorkam, die jeder, der denken kann, hat,
oder fühlen kann,
die war schon da. Ja, also lassen Sie mich doch auf das Jahr 46 kommen, weil da nämlich ich Redakteur wurde an einer Zeitschrift in Berlin, die hieß Ullenspiegel. Literarischer Redakteur einer satirischen Zeitschrift. Und 49 kam dann die erste Anthologie von Geschichten, 1000 Gramm.
Ich muss zugeben, ich kenne sie nicht.
Nein, Sie müssen sie auch nicht kennen, aber vielleicht haben Sie von dem Nachwort mal was gehört, mit dem Kahlschlag, nicht?
Das große Stichwort.
Das wurde
die Gruppe 47 und die Literatur Anfang der, naja, also für einige jedenfalls.
Ja, da ich will aber nur etwas zitieren, was da stammt. Die Männer, das etwas geschwollen, finde ich heute etwas überheblich. Die Männer des Kahlschlags schreiben die Fibel der neuen deutschen Prosa, die vom Kahlschlag wissen, oder sie ahnen es doch mindestens, dass dem neuen Anfang der Prosa in unserem Land allein die Methode und die Intention des Pioniers angemessen sind. Die Methode der Bestandsaufnahme, die Intention der Wahrheit. Ich wurde dann Lektor bei Ernst Rowohlt, der mich eines Tages an einem 30. September fragte, sag mal, in Hamburg schon, sag mal, willst du mein Lektor werden? Am 30. September. Ich dachte, ich höre nicht recht, aber das war eine Chance. Ich hatte fast gar kein Geld. Dann habe ich gesagt, ja, natürlich, wann denn? Am 1. Oktober.
Ein Tag später.
Nicht viel Zeit. Nein, nicht viel Zeit, sich vorzubereiten. Gut. Dann kam 1953, erschien bei Rowohlt eben ein kleines Buch, das hieß, eine Ballade, wie der Verlag sagte, das hieß Die Minute des Negers. Und ein paar Monate später rief mich der Dramaturg des Süddeutschen Rundfunks in Stuttgart an, der Martin Walser hieß.
Ja.
Und sagte, sagen Sie mal, Herr Weihrauch, sagt er damals noch, wir möchten eigentlich daraus ein Hörspiel machen. Da habe ich gesagt, da durchfuhren, kamen zwei Gedanken in mir, hüpften oder was, wie soll man sagen, durch mich durch, nämlich der eine, Oh Gott, sowas habe ich noch nie gemacht. Ich hatte die alten Hirsche vollkommen vergessen. Habe ich noch nie gemacht, diese Arbeit. Andererseits gibt's Geld. Hm. Da habe ich gesagt, ja, ja, gerne, obwohl, nö. Der schaute mich natürlich so klug, wie er ist, sofort und sagte, nö. Sagte, viel Arbeit haben Sie nicht. Sie brauchen überhaupt nicht ein Wort zu verändern. Wir schreiben einfach die jeweiligen Personen davor. Dann ist das Hörspiel da.
Sehen Sie?
Und so kam's. 1955 kamen dann die japanischen Fischer und 59 gab ich heraus eine Lyrik-Anthologie, Expeditionen.
Expeditionen, ja.
Ja. Und dann kam der Totentanz, um so nur gewisse Punkte, die sich also hervorheben, zu erwähnen, kam der Totentanz, der mit dem Hörspielpreis der Kriegsblinden ausgezeichnet worden ist. Daraus möchte ich auch etwas zitieren. Der Autor unterhält sich am Schluss. Ja, am Schluss.
Das ist der Herr W. Das ist der W. Oder?
Der Herr W.
Nicht?
Dreimal dürfen Sie raten. Das ist, Entschuldigung, die alberne Bemerkung. Unterhält sich mit dem Herrn T.
Auch das der ist Herr T. ist der Mann mit Regenkapuze, der durch die Straßen geht.
Durch den Leuten, insbesondere durch die Mönckebergstraße in Hamburg.
Und den Leuten zuflüstert, ihr Todesdatum.
Todesdatum ja. zuflüstert. Ja. Und dann sagen Sie, bitte, was haben Sie gesagt? Das sagt er auch nichts. Und dann springt die Szene über in die Todesminute oder Todessekunde, nicht? Die dann irgendwann später.
Erfolgt. Und der Herr W., der geht, glaube ich, mit Block und Bleistift hinterher, um zu registrieren, was da passiert.
Und dann sagt er, sagen Sie mal, Herr T., warum quälen Sie eigentlich die Menschen so? Und er sagt, der Tod antwortet, damit Sie fragen lernen, statt zu antworten. Dann sagt der W., warum verlangt man denn immer Antworten von uns? Und dann sagt der T., damit ihr denken lernt, statt zu vertilgen. Dann kam 1966 eine Anthologie wiederum heraus, aus Beispielen aus den alten republikanischen Weimarer Zeitschriften Weltbühne und Tagebuch. 68 begann die Preisverteilung des Leons und Lena Preises in Darmstadt.
Die Jury besteht, die Jury ist eine Institution in einer Person.
Merkwürdigerweise in einer Person. Ja, und dann 1971 schrieb ich mein erstes, bisher einziges, hoffentlich nicht einziges, Jugendbuch. Ein Clown sagt.
So heißt es. Ein Clown sagt, oder?
So heißt es. Ja. So, das wäre so ein Überblick über das literarische Leben. Dieses hier.
W.
Ja.
Was ist für Sie jetzt diese 45, nicht 50 Jahre des eigenen literarischen Tätigseins überschauend? Was ist für Sie der Sinn des Schreibens?
Wissen Sie, Herr Hasselblatt, die Frage lässt sich eigentlich nur aus den verschiedensten Situationen heraus beantworten. Als ich anfing zu schreiben, machte ich mir über die Gründe dessen, warum ich schreibe, überhaupt keine Gedanken. Nicht, da ist man, ich war nicht besonders naiv, aber doch so naiv, dass ich mir darüber gar keine Gedanken machte. Ich war Schauspieler, dann hatte ich ein bisschen studiert, neben der Schauspielschule und so. Und dann wusste ich gar nicht mehr, was ich machen sollte. Und dann hatte ich einen wunderbaren Lehrer, deutschen Lehrer gehabt, Reinhold Zickel. Ich will den Namen absichtlich. Der übrigens auch viele Jahre früher der Deutschlehrer von einem gewissen Teddy Wiesengrund Adorno war. Und und der hat mal zu mir gesagt, Mensch, es hat gar keinen Zweck, was Sie da so mit Schauspiel, alles Blödsinn, nicht wahr? Gehen Sie doch in die damals vorhandene Rutschende Bibliothek, da finden Sie alles. Erst traute ich mich nicht da rein und dann war das so, saßen die
Leute. Das war Berlin, oder?
Nee, Frankfurt. Frankfurt am Main. Da saßen alle die Leute so kleinen Lämpchen im Winter, abends oder nachmittags, nicht wahr? Dachte ich, da kann ich gar nicht rein. Aber schließlich ging ich doch rein. Und da lernte ich, will jetzt nicht so viel davon erzählen, das nimmt so viel Zeit weg, da lernte ich die Menschheitsdämmerung von Pintus, Kurt Pintus kennen. Und das war, man sagt ja, Expressionismus, Schrei, nicht? Also dieser Schrei, über die Unmenschlichkeiten, die die Menschen den Menschen zufügen. Mhm. Dieser Schrei ist in meinem ganzen Zeug, was ich geschrieben habe, enthalten.
Mhm. Ja, das ist, glaube ich, eindeutig. Ja,
ja, ist eindeutig, nicht wahr? Dieser Schrei, der aber nun nicht immer schreit, nicht wahr? Sondern ja, nur die Intention, nicht wahr? Mhm. So auch dieses aus dem Nachwort von dem Karlschlag-Nachwort, wenn da steht Intention der Wahrheit, so ist ja in der Wahrheit auch ein Schrei enthalten gegen die Unwahrheit.
Mhm. Oder die Zuschüttung der Wahrheit.
Die Zuschüttung oder Verbrämung, die Tätowierungen der Wahrheit. Ja.
Und jetzt sind Sie uns vielleicht doch noch eine kleine Notiz schuldig, wie Lyrik und Erzählung sich nun vom Hörspiel absetzt. Ja. Aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Sicht, der Sie auch nun seit so vielen Jahrzehnten also Hörspiele schreiben.
Ja, ja. Ja, was ist denn eigentlich ein Hörspiel? Ja, wissen Sie, also demnach scheint mir zu sein, ich will es mal nicht so voll nehmen, scheint mir zu sein, das Hörspiel erstens eine poetische Aktion, die auf die vier Sinne verzichtet, um sich auf den fünften des Gehörtwerdens und Hörens zu konzentrieren. Mhm. Aber ich glaube keineswegs, dass das eine Nötigung ist oder eine Verarmung ist, sondern ich glaube, das ist eine Ökonomie.
Und darin eine Bereicherung dann?
Dadurch eine Bereicherung, die keineswegs abhängig ist von dem dazwischen geschalteten Technik zwischen Hörer und Sender. Zweitens ist das Hörspiel, scheint mir, eine akustische Szenerie, wo alles geschehen kann, was real geschieht und was unterreal, metareal, surreal geschieht. Das Hörspiel kann, das haben wir vorhin schon gesagt, kann 60 Minuten in 1000 Minuten dehnen oder eine Minute in 60 Minuten dehnen. Es kann aber auch alles in eine Minute zusammenziehen.
Raffen.
Ja. Nicht? Und es kann noch viel mehr. Es kann noch 1000 Sachen mehr. Dann haben wir vorhin mal, glaube ich, zu Beginn unseres Gesprächs gesprochen von dem Titel eines früheren Hörspielbandes von mir, Dialog mit dem Unsichtbaren.
Ja.
Dazu habe ich dann Folgendes notiert, und das kann ich einfach jetzt nicht so im Augenblick ad hoc ausdrücken. Hier redet einer, dort hört ein anderer. Hier redet einer für irgendeinen anderen, von dem man nicht einmal weiß, ob er ihn hören kann oder will. Doch falls er ihn hört, und der eine und der andere können und wollen kommunizieren, findet eine Auseinandersetzung zwischen zwei Partnern statt, die sich von Augenblick zu Augenblick mehr kennenlernen.
Mhm.
Denn ich bin davon überzeugt, dass sich in der Summe der vielen anonymen Hörer immer wieder einige befinden, die oder der auf das betreffende Hörspiel antwortet.
Mhm.
Entweder in sich drin oder durch einen Brief, also brauche ich Ihnen ja als Hörspielchef nicht zu erzählen, einen Brief oder einen Anruf oder sogar, was das Beste wäre in einem Gespräch.
Dieter Hasselblatt im Gespräch mit Wolfgang Weyrauch, aufgenommen im Jahre 1977. Am kommenden Sonntag, am 29. August 18:30 in der Reihe vor 50 Jahren, kein Lorbeer für Augusto von Richard Hay. Auch er, wie Wolfgang Weyrauch, ehemaliges Mitglied der Literatengruppe 47. Übermorgen wieder 18:30 Uhr im Wortspiel. Und jetzt bis zu den Nachrichten unser Geräusch des Monats August von Martin Daske mit dem Titel Albatros in der Höhle des Möwen.
Woo!